Montag, 9. Mai 2005. Nachdem Kommissar Aronson den Staatsanwalt Conny Ranelid über die neuesten Entwicklungen aufgeklärt hatte, beschloss dieser, Allan Carlsson, Julius Jonsson, Benny Lundberg und Gunilla Björklund in Abwesenheit zu verhaften. Gerade dachte der Staatsanwalt über die spektakuläre Möglichkeit nach, Allan Carlsson wegen Mordes oder zumindest Totschlags zu verurteilen, auch wenn man einfach keine Opfer fand. Es gab eine Handvoll Beispiele in der schwedischen Rechtsgeschichte, bei denen das funktioniert hatte. Aber dafür war eine außergewöhnlich gute Beweislage erforderlich, sowie ein besonders geschickter Staatsanwalt. Bei letzterem sah Conny Ranelid keine Probleme. Und für Ersteres gedachte er, eine starke Indizienkette aufzubauen. Je später einer der Verhafteten ins Bild gekommen war, desto schwerer würde es werden, ihn oder sie für ein schwereres Verbrechen zu verurteilen. Es sei denn, er gestand. Daher wollte sich der Staatsanwalt auf die Person konzentrieren, die ganze Zeit dabei gewesen war, nämlich auf den 100-jährigen Allan Carlsson. In seinem Fall werden wir dafür sorgen, dass er lebenslänglich bekommt, und zwar wirklich lebenslänglich, gackerte Ranelid. Der Kommissar erdreistete sich zu der Frage, wie der Staatsanwalt so sicher sein konnte, dass alle drei Opfer tatsächlich Opfer waren, sprich tot. Staatsanwalt Ranelid schnaubte und meinte, im Falle von Nummer 1 und Nummer 3 sei ja wohl kaum noch eine Erklärung nötig. Was Nummer 2 anging, hatte Ranelid vor, sich auf das Gericht zu verlassen. Denn wenn es erst einmal akzeptiert hatte, dass Nummer 1 und 3 von hinnen gegangen waren, wurde Nummer 2 automatisch ein Glied in der berühmten Indizienkette. Überhaupt ein 100-Jähriger, ein Gelegenheitsdieb, ein Imbissbudenbesitzer und eine Alte. Wie um alles in der Welt sollten die ihm im Vernehmungsraum irgendetwas entgegensetzen. Fahren Sie jetzt mal schön nach Växjö, Aronson, und nehmen Sie sich ein Hotel. Ich werde heute Abend die Nachricht durchsickern lassen, dass der 100-Jährige höchstwahrscheinlich eine Killermaschine ist, und morgen haben Sie so viele Hinweise, dass Sie ihn schon vor Mittag einsammeln können. Das garantiere ich Ihnen. Benny kam sofort zum Thema, als er Bosse zum ersten Mal nach 30 Jahren wiedersah. Er überreichte ihm die Tüte mit dem Geld, noch bevor sich die beiden die Hand gegeben hatten. Und während sein Bruder immer noch nach Luft schnappte, sagte er, »Zwei Dinge musst du wissen. Erstens brauchen wir wirklich deine Hilfe, denn wir haben ganz schön was angestellt. Zweitens, wenn du uns wegschicken willst, dann darfst du das tun. Das Geld bleibt auf jeden Fall deins.« Die Brüder standen vor dem Eingang zu Bosses kleinem Anwesen in der Ebene von Västergötland. Bosse sammelte seine Gedanken so gut es ging, dann meinte er, er habe da ein paar Fragen und ob er die wohl stellen dürfe. »Ist das Geld, das du mir gerade gegeben hast, sauber?« »Nicht im geringsten«, erwiderte Benny. »Ist die Polizei hinter euch her?« »Vermutlich sowohl die Polizei als auch die Diebe«, erwiderte Benny. »Aber vor allem die Diebe. Was ist mit dem Bus hier passiert?« »Mit dem haben wir einen Dieb in voller Fahrt gerammt.« »Ist er gestorben?« »Nein, leider nicht. Sein Zustand ist zwar ernst, aber stabil, wie man immer so schön sagt.« »Ihr habt ihn mitgebracht?« »Ja, sieht leider ganz so aus.« »Was muss ich sonst noch wissen?« »Tja, vielleicht, dass wir unterwegs noch ein paar andere Diebe umgelegt haben, die Komplizen von dem Halbtoten im Bus.« »Warum fahrt ihr denn überhaupt in einem Bus rum? Wir haben da hinten noch einen Elefanten drin.« Bosse schwieg einen Moment. Dann sagte er, »Ist der Elefant auch gestohlen?« »Nee, das kann man so nicht sagen.« Bosse schwieg abermals. Dann sagte er, »Zum Abendbrot gibt's Grillhähnchen mit Bratkartoffeln. Ist das recht?« »Gibt's auch was zu trinken dazu?« tönte eine Greisenstimme aus dem Bus. Während ihr Gastgeber mit der Zubereitung des Essens beschäftigt war, berichteten ihm die Freunde von den dramatischen Geschehnissen der letzten Tage. obwohl Bosse sich gerade in allen Einzelheiten angehört hatte, wie zwei Menschen ihr Leben gelassen hatten und die Angelegenheit gegen jedes schwedische Gesetz vertuscht worden war, hakte er nur an einer Stelle nach. »Ich will nur sicher geben, dass ich das richtig verstanden habe. Ihr habt also wirklich einen Elefanten in dem Bus da draußen?« Ansonsten fand Bosse, dass es da nicht viel nachzuhaken gab. Die Gesetze sagen oft das eine, während die Moral einem etwas ganz anderes sagt, meinte er. Er fand, da müsse er sich bloß sein eigenes kleines Unternehmen ansehen, um Beispiele dafür zu finden, wie man die juristische Seite getrost mal ignorieren könne.